Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem beachtenswerten Band des vor 100 Jahren verstorbenen Eduard von Keyserling und zu Beginn mit Stimmen von Wolfgang Herrndorf, der wiederum seit 5 Jahren nicht mehr unter uns ist. Er starb im August 2013 durch eigene Hand im Alter von 48 Jahren. Rund 3 Jahre zuvor war bei ihm ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert worden. In seinem viel frequentierten Blog Arbeit und Struktur berichtete Herrndorf ab März 2010 über den Verlauf seiner Krankheit und die Fortschritte seiner Arbeit. Sein Roman Chick stand mehr als 1 Jahr auf den Bestsellerlisten und wurde 2016 von Fatih Akin verfilmt. Der Nachfolgeroman Sand wurde 2012 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Nun hat der Rowohlt Verlag mit Stimmen einen weiteren Band posthum publiziert. Das Buch trägt den Untertitel Texte, die bleiben sollen. Christoph Schröder hat Stimmen gelesen.
Nach der Tumordiagnose begann Wolfgang Herrndorf umgehend, seinen Nachlass zu ordnen. Er baute die Festplatte aus seinem Computer aus und zerstörte sie. Er warf Ordner mit Prosatexten und Zeichnungen in den Müll. Und er veröffentlichte Fotos seiner mit Wasser gefüllten Badewanne, in der seine Notizen schwammen. Andererseits aber fand sich auf seinem Rechner ein Ordner mit dem Namen Unbesehen löschen, den Herrndorf selbst aber wiederum nicht gelöscht hatte. Daran sieht man, dass es keine einfache Aufgabe für die beiden Herausgeber Markus Gärtner und Cornelius Reiber gewesen sein kann, eine Sammlung von Texten auszuwählen, die in den Augen des Autors Gnade gefunden hätte. Die Herausgeber haben sich in verantwortungsvoller Herangehensweise dafür entschieden, eine möglichst heterogene Mischung von Textsorten aus dem von Herrndorf selbst freigegebenen Nachlass zusammenzustellen. Diese Mischung wiederum haben sie nach Gattung und nach thematischen Schwerpunkten sortiert. Stimmen heißt der Band und unter diesem Pseudonym schrieb auch Wolfgang Herrndorf im Internetforum Wir höflichen Paparazzi. Ein Großteil der Texte aus dem vorliegenden Buch ist dort bereits veröffentlicht worden. Gerade im ersten Teil tritt einem ein erstaunlich ungeschütztes Ich entgegen. Ein Ich, das von zum Teil peinlichen, demütigenden, aber auch aufregenden Kindheitserlebnissen berichtet. Die erste Geschichte ist die einer ersten Liebe, erlebt im Alter von 5 Jahren. Katharina und der Ich-Erzähler wohnen im gleichen Haus. Sie spielen gemeinsam in den Feldern. Einmal küssen sie sich, einmal zünden sie ein Feuer an und verbrennen sich beide die Finger, ohne dass einer von beiden es sich anmerken lässt. Die erste große Liebe endet so, wie so etwas eben endet, ohne ein richtiges Ende. Ist das dramatisch oder ganz normal? Bei Herrndorf erscheint es als eine Mischung aus beidem.
Wir wohnten noch mindestens 10 Jahre im selben Treppenhaus, ohne miteinander zu tun zu haben. Nur einmal wollte jemand wissen, wie Katharina und ich uns früher geküsst hätten. Ich demonstrierte es, alle lachten und mir machte das nichts aus. Es war die letzte Berührung mit einem Mädchen, bis ich erwachsen war.
Herrndorfs Stil und seine Tonlage sind schwer zu charakterisieren, weil beide innerhalb eines einzigen Satzes umschlagen können. Herrndorf kann nüchtern schreiben und lakonisch. Er hat einen mal subtilen, dann wieder krachenden Humor. Zugleich aber spricht aus den Texten, die nur selten mit einer offenen Pointe enden, ein sorgfältig kaschierter Wille zur Poetisierung. Anders gesagt, die Erzählungen sind eindeutig in der Gegenwart angesiedelt, vor allem im zweiten Teil von Stimmen finden sich viele Motive, die auch in den Romanen verarbeitet wurden. Doch unter dieser Realitätsoberfläche blitzt das Unwahrscheinliche, Abseitige, Skurrile ebenso hervor wie das Schöne. In einer Geschichte, die sich wie eine frühe Vorarbeit zu Chick liest, klaut der Ich-Erzähler einen unverschlossen abgestellten gelben Wartburg und fährt einfach los. Während der Fahrt geraten die Gesetze der Plausibilität zunehmend außer Kraft. Stattdessen geht es um die Bewegung, um das Fortkommen an sich.
Als ich endlich die Feldmark erreichte, begann es zu dämmern. Ich suchte das Licht, es funktionierte. Auch das Radio funktionierte, es war großartig. Ich wusste eigentlich nicht, wo ich hin wollte. An der untergehenden Sonne im Rückspiegel sah ich, dass ich Richtung Nordosten fuhr. Und wenn mich nicht alles täuschte, würde ich früher oder später am Meer oder in Polen rauskommen. Das erschien mir beides richtig und ich gab Gas.
Der dritte Teil von Stimmen besteht aus eher essayistischen Texten, die die Sprache und das Schreiben, nicht nur das eigene, reflektieren. Auch hier stößt man wieder auf ein Herrndorfsches Paradoxon. Wenn es überhaupt ein Schreibprogramm gab, dann bestand es in der Ablehnung jeglicher ästhetischer Festschreibungen. Diese Ablehnung bezieht sich auch auf einen festgefügten Literaturkanon. Wenn Herrndorf spöttisch und ironisch die vermeintliche Bedeutsamkeit des Tristram Shandy auseinandernimmt und die Bedeutung von Weltliteratur darauf reduziert, dass ihre Nichtlektüre ein schlechtes Gewissen bereitet, dann ist das nicht nur sehr lustig, sondern hat auch etwas Befreiendes. Herrndorfs Anspruch lautet, keine allgemeinen Ansichten über Literatur, weder von Autoren noch von Germanisten oder Kritikern, denn
Schreibtheorien von Leuten, die selbst nicht schreiben, kann man noch weniger ernst nehmen. Insofern, es gibt keine Literaturtheorie, es gibt keine guten Gattungen, es gibt keine großen Würfe, es gibt keine Zeitforderungen. Es gibt nur die Kunst und den Mist.
Auch das ist, versteht sich, eine Theorie und wird in einem nicht-fiktionalen Text formuliert. In schönster Dialektik folgt dann kurz darauf die Zuspitzung.
Falls ich jemals etwas anderes als reine Fiktion schreiben sollte, erschießen Sie mich bitte.
Das Überraschendste an dem Band Stimmen dürfte die Zusammenstellung von knapp 20 Gedichten sein, die den Abschluss des Buches bilden. Es sind Werke, die zum Teil in den späten 1980er Jahren geschrieben wurden. Doch offensichtlich wollte Herrndorf, dass auch die Gedichte von ihm bleiben und gelesen werden. Ihnen ist das Ausprobieren anzumerken. Herrndorf variiert und parodiert darin Tonfälle und klassische Strophen und Reimformen. Er schreibt Liebes-, Tier- und Naturgedichte. Er betrachtet, wie auch in jener Erzählung, die er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen hat, den Mond. Er spielt die gängigen Motive von Einsamkeit und Sehnsucht durch. Und dann wiederum kann Herrndorf klingen wie eine Mischung aus Robert Gernhardt und Heinz Erhardt.
Das Schweigen. Am Abend, wenn der Himmel Glut wird, die Häschen husch das Feld durchmessen, wenn mir unendlich still zumut wird und was ich wollte, ist vergessen. Wenn sanft der Tau vom Himmel rollte, steh an den Eichbaum ich gelehnt und hab vergessen, was ich wollte. Wie schon in Zeile 4 erwähnt.
Möglicherweise sind die Gedichte literarisch entbehrlich, aber sie runden das Bild eines sympathischen, angenehm zurückhaltenden Buches ab, das nicht in kleinen Texten den großen Autor behaupten will. Stimmen ist keine Sammlung bedeutender Texte, aber ein Buch, das Kunstfertigkeit und Formbewusstsein dokumentiert. Der Grundton ist der einer Melancholie, die immer im richtigen Augenblick, also gerade noch rechtzeitig vor dem Pathos, von Ironie, Spott oder Drastik durchbrochen wird. Stimmen wird, so schreiben die Herausgeber, das letzte Buch aus Herrndorfs Nachlass sein. Es ist ein in seinem Understatement würdiger Abschluss.
Christoph Schröder über Wolfgang Herrndorfs Stimmen, Rowohlt Verlag Rheinbeck, 192 Seiten, 18 Euro. Man hat ihn einen Dichter der überzüchteten Hochkultur genannt. Andere adelsskeptische Stimmen bezeichneten ihn als Herold altaristokratischer Gedächtnispflege. Nun sind in einem 740 Seiten starken Band die gesammelten Erzählungen des aus altem kurländischen Geschlecht stammenden Eduard von Keyserling erschienen. 1918, im Alter von 63 Jahren gestorben, wurde Keyserling vor allem als Verfasser des Romans Wellen bekannt, über die Zeiten hin wiederholt gepriesen und gefeiert, dann aber bald wieder vergessen. So darf dieser Dichter der schweifenden Sehnsucht als der wohl am häufigsten wiederentdeckte Schriftsteller der deutschen Literatur gelten. Peter Henning stellt seine nun chronologisch geordnet vorliegenden Erzählungen vor.
Der Weimarer Dichter Wulf Kirsten bezeichnete Eduard von Keyserling einmal treffend als Chronist der letzten Atemzüge. Denn tatsächlich machte der so Bezeichnete wiederholt jene besonderen Momente zum Gegenstand seines Erzählens, in denen ein isoliert betrachtetes Menschenleben an sein Ende kommt und seine Geschöpfe unwiderruflich ihre letzten Atemzüge tun. Angeführt seien beispielhaft dafür bereits die ersten, den 740 Seiten starken Band Landpartie eröffnenden Kurzerzählungen Nur zwei Tränen mit 14 Tagen Kündigung oder Das Sterben, ein Sommerbild. Denn darin vermag Keyserling, es auf wenigen Seiten gekonnt, im subtilen, gleichsam sprachlich lakonischen Bannen individueller Verlöschensmomente rückblickend ganze Leben zu umreißen. In dem Stück Das Sterben, ein Sommerbild, klingt das, auf das engste gegeneinander gedrängt, so.
Sterben, gut, das versteht sich von selbst. Man legt sich auf sein Bett und stirbt, das ist in der Ordnung. Aber auf den Tod warten, müßig sein, husten, bei jedem 10. Schritt nach Luft schnappen, wozu ist das gut? Das fiel der alten Liese sehr schwer. Während die anderen die Frühjahrsarbeit besorgten, musste sie zu Hause bleiben, als ginge sie all das nichts mehr an. Da lag die alte Liese auf ihrem Bett in der niederen Bauernstube, das Kopftuch tief in die Stirn gezogen, die Arme gerade am Körper anliegend. Die Alte richtete sich auf. »Draußen muss es wärmer sein«, sagte sie sich. »Es ist ja auch gleichgültig, wo man liegt. Ich habe oft genug unter der Eiche geschlafen.« Das Aufstehen war schwer. Auf einen Stock gestützt kroch die Alte stöhnend zur Tür. Vor der Tür blieb sie stehen und keuchte. Dabei schloss sie die Augen. Es schwindelte ihr, denn das Licht tat ihr weh. Aber sie erholte sich wieder und ging weiter, am Schweinestall, an den Salatbeeten vorüber. Jetzt war sie auf dem Felde, da standen die Korngarben schon vor ihr. Die Halme waren heiß von der Sonne und dufteten stark. Die Alte streckte sich nach ihnen aus und rang nach Luft. Der Tod, stöhnte sie.
So findet die alte Liese wenig später dort ihr Ende, wo ihr gesamtes Leben im Rhythmus der Jahreszeiten ablief und verging. Auf dem Feld, wo sie einst ihre Bestimmung als Arbeiterin fand.
Als die Leute von der Arbeit heimkamen, fanden sie die Alte tot auf einer Korngarbe liegen. »Hat die hier heraus müssen, um zu sterben«, meinte der Bauer und lachte gerührt. Die Arbeiter hoben die Leiche auf, um sie fortzutragen. Die rechte Hand der Toten, die flach auf ihrem Beine ruhte, glitt dabei herab und eine Heuschrecke sprang unter ihr hervor. »Seht doch«, sagte einer der Knechte, »was die Alte noch im Sterben erwischt hat.«
Meisterhaft löste Eduard von Keyserling schon in dieser bereits 1885 geschriebenen Erzählung vorausgreifend ein, was der später für seinen lakonischen Minimalismus berühmt gewordene amerikanische Kurzgeschichtenautor Raymond Carver Mitte der 1970er Jahre mit Blick auf die sogenannte kleine Form als deren Grundwesenszug so beschrieb.
In einer Kurzgeschichte zählt jedes Wort.
Keyserling, am 14. Mai 1855 als 10. von 12 Kindern in Tels-Padern bei Hasenpot, im ehemaligen bis 1917 als solches bestehenden Kaiserreich Russland geboren, darf also als ein Mitbegründer und früher Meister der impressionistischen Kurzerzählung gelten. Denn entstanden seine ersten Romane, wie etwa »Fräulein Rosa Herz«, eine Katzengeschichte oder »Die dritte Stiege«, noch im Geist des Naturalismus, so bedeuteten seine ab 1903 geschaffenen Erzählungen eine Hinwendung zum Impressionismus. Dabei sind all seine nun erstmals gesammelt veröffentlichten Erzählungen durchweht von einem Hauch schmerzhafter Vergänglichkeit. Das meiste wird aus einer melancholischen Rückschau rekapituliert und selbst Minimstes erscheint wie durch eine Lupe gesehen. Was die versammelten Texte aber vor allem eint, ist ein durchweg fühlbares, schmetterlingsflügelhaft nervöses Vibrieren, das geschickt unter der spannungsreichen Oberfläche der Beschreibung gehalten wird. Gleichwohl aber pocht es als steter, fühlbarer Puls im Innern der geschilderten Ereignisse, so dass der Eindruck entsteht, als habe dem Dichter dereinst ein elektrischer Dauerimpuls beim Schreiben die Feder geführt. Daraus vor allem resultiert die besondere epische Spannung der keyserlingschen Prosa. In seinem Nachwort beschreibt Florian Illies dieses besondere Erzählelement so.
Es geht alles ganz gesittet zu in Eduard von Keyserlings Prosa, ruhig und fast feierlich. Aber in der Sprache laufen die Gefühle heiß, in den Schilderungen der Natur zittern die Sehnsüchte. Doch wie erklärt sich diese ungeheuer verdichtete Sinnlichkeit? Wieso wirken die Wiesen bei ihm sonniger als irgendwo sonst, die Schatten dunkler, die Himmel höher? Weil er nichts mehr sah und also alles vor seinem inneren Auge heraufbeschwören musste. Die sinnliche Anschaulichkeit seiner Sprache, die zuvor schon hoch gewesen sein muss, erlebte nach der Erblindung noch einmal eine Intensivierung in der Wiedergabe der Farbigkeit, der Gerüche, der Töne.
Führt man sich also vor Augen, unter welch erschwerenden Bedingungen ein Großteil der hier versammelten Texte entstanden ist, nämlich im Zustand fast völliger, infolge einer Syphilis-Erkrankung erlittenen Erblindung, so erschließt sich einem umso mehr jene besondere Ekstase, die Alfred Polgar bei allem Zarten, das er auch darin fand, dereinst in Keyserlings Texten für sich ausmachte. Wo bloß noch eine alles gleichmachende Finsternis regiert, da ist Imagination gefragt, gepaart mit Mut und einer besonderen stilistischen Könnerschaft. Keyserling verfügte augenscheinlich über beides. Man hat diesen gesellschaftlichen Außenseiter, der als 23-Jähriger nach Wien ging, um dort Philosophie und Kunstgeschichte zu studieren, einmal einen Dichter der überzüchteten Hochkultur genannt. Andere adelsskeptische Stimmen bezeichneten ihn als Herold altaristokratischer Gedächtnispflege. Wirklich gerecht aber wurde man diesem Grafen, der scheinbar zeitentrückte, impressionistische Stillleben schuf, mit beidem nicht. Mag sein, dass seine plastischen Schilderungen der baltischen und ostelbischen Adelswelt diesen Eindruck erzeugten. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang die Stücke »Schwüle Tage« oder »Am Südhang«, in welchen Kaiserling in der Beschreibung sexueller Umtriebe seiner Adligen mit niederen Ständen zu erzählerischer Hochform aufläuft. Ungeachtet dessen aber ist hier vor allem und zum x-ten Mal und losgelöst von seinem eigenen gesellschaftlichen Herkommen ein literarischer Hochkaräter anzuzeigen. Ein Schriftsteller, über dessen mal wie hingetupft erscheinenden, dann wieder mit festem Pinselstrich geschaffenen Sprachgemälden der zweiflerische Ausruf thront, wenn man nur wüsste, worauf man wartet. Denn erscheinen die meisten der in seinen Erzählungen Auftretenden nicht, genau betrachtet, als glücklos Wartende auf ein vergangenes Leben, das nicht mehr wiederkommt? Und sind sie nicht vielfach Gefangene ihrer sozialen Verhältnisse, von deren imaginierten Ausbruchversuchen wir hier lesen? Eduard von Kaiserling, Verfasser des erstmals 1911 publizierten berühmten Romans »Wellen«, war der Dichter der mal mehr, mal weniger gekonnt domestizierten Sehnsucht. In seinen Stellvertreterfiguren, die sich zuhauf in seinen Texten finden, beschwört er dieses schweifende Grundgefühl selbst im nur skizzenhaften wiederholt fühlbar herauf. Und das gehört ebenso zur traurigen Legende dieses Schriftstellers, dass er sich trotz aller Zustimmung, die ihm über die Zeiten jeweils zuteil wurde, nie bleibend am Markt und im Bewusstsein der sich wandelnden Leserschaft etablieren konnte. Auch die vorliegende Sammlung, so muss leider vermutet werden, wird an diesem beklagenswerten Umstand nichts ändern. So wird der Name Eduard von Kaiserling auch weiterhin als zwar faszinierende, aber nicht dauerhaft festzumachende Größe durch die Zeiten irrlichtern. Nicht zuletzt auch die hier erstmals gesammelt vorliegenden, von Horst Lauinger chronologisch geordneten und kommentierten Erzählungen sind aus einem Zustand des Zweifels und einer ihren Schöpfer nicht selten beklommen machenden Ungewissheit heraus entstanden. Einem Grundgefühl, das ihn offenbar bis zuletzt nicht losgelassen hat.
Kaiserling versteht einen Sommernachmittag so zu beschreiben, dass man während seines Glühens und Verdämmerns das Gefühl des ganzen Lebens hat.
Dies schrieb der einst Hermann Hesse mit Blick auf Kaiserlings farb- und stimmungsreiche Prosa. Denn tatsächlich ist hier das vielgestaltige, emotional hoch aufgeladene Kurzprosa-Gesamtwerk eines impressionistischen Meisters zu besichtigen. Und wer erstmals Bekanntschaft mit den Erzählungen Kaiserlings machen sollte, so empfiehlt es jedenfalls Florian Ilies in seiner Nachbemerkung richtig, hineinspringen in diese Prosa, als wäre es ein sonnenbeschienener See an einem Spätsommertag. Man hat diesen von baltischem Adel abstammenden Schriftsteller vielfach mit Fontane verglichen. Tatsächlich aber liegen 3,5 Jahrzehnte zwischen beiden Autoren. Und während der poetische Realist und einstige Journalist und Theaterkritiker Fontane sich in seinen Thematiken breiter aufstellte und die Mark Brandenburg und das Leben im Preußen seiner Zeit besang, schrieb Kaiserling im Grunde bis zuletzt an der einen immer gleichen, im Ton exquisiter Melancholie beschworenen Geschichte. Jener übergreifenden Fama, die vom ewig prekären Verhältnis zwischen Tod und Liebe erzählt und den damit verbundenen, oft schicksalhaften Wechselwirkungen. Ausgemachten Kaiserling-Kennern bietet der vorliegende Band bis auf 5 hier erstmals in Buchform zugänglich gemachten Texten nichts Neues. Neueinsteigern in dessen Werk aber eröffnet sich damit die Tür zu einer wahren Schatzkammer. Denn darin begegnen wir einem nach Dauer hungernden Beschwörer der Liebe und des Todes und einem großen Furchtlosen, der in seiner zeitlosen Modernität wie kaum ein zweiter das Erzählen vom Ende beherrschte.
Peter Henning über Eduard von Kaiserling, Landpartie, Manesse Verlag München, 740 Seiten, 28 Euro. Mehr Bücher gibt es ab 17.35 Uhr in unserer Deutschlandfunksendung Kultur heute, wo eine Diskussion aufgerollt wird, die aktuell verschiedene Bereiche der Literaturszene berühren, nachdem die feministische Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski eine bereits ausverkaufte Lesung abgesagt hat, und zwar in München bei der Buchhandlung Lehmkuhl. Der Grund, den nicht Frau Stokowski, sondern der Geschäftsführer von Lehmkuhl öffentlich kommuniziert hat, ist hochdiskutabel. Margarete Stokowski hat nämlich in einer E-Mail ihre Absage damit begründet, dass Lehmkuhl rechtsextreme Bücher vorrätig hat. Mehr dazu dann im Kommentar bei Kultur heute. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Arndt Reuning. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.